Deutschlandfunk Kultur Freispiel.
All the unfolding drama that we've seen with Brexit and the developments that are taking place in Northern Ireland particularly.
Dieses ganze Brexit-Drama, das sich vor unseren Augen abspielt, wird zusammen mit anderen Entwicklungen in Nordirland unausweichlich zur irischen Wiedervereinigung führen. Das wird viel schneller passieren, als sich das viele hier vorstellen oder auch nur in der Lage sind zu begreifen. Innerhalb von 5 Jahren wird genau das eintreten, was unweigerlich ein Referendum über den konstitutionellen Status Nordirlands notwendig machen
wird. I have spoken to some people in our government who prior to the Brexit fought.
Ich habe noch vor dem Referendum zum Brexit mit ein paar Leuten aus unserer Regierung gesprochen, die mir damals sagten, eine mögliche Folge eines Brexits könnte ein vereinigtes Irland sein. Und nun verfolgen wir, wie diese Prognose langsam Realität wird.
Vor 100 Jahren hat die Mehrheit der Bevölkerung für die Gründung einer irischen Republik gestimmt. Und die britische Regierung hat Nein dazu gesagt und unsere Insel geteilt. 100 Jahre später? Die Mehrheit hier sagt, wir wollen keinen Brexit. Und die britische Regierung sagt denen, ihr kriegt ihn aber. Und wir werden wieder eine Grenze einführen. Guck dir Deutschland an. Der Fall der Mauer kam aus dem Nichts. Und auf einmal passierte so vieles. Und das ist ähnlich mit dem Brexit hier.
Eine irische Lösung. Wie der Brexit die Wiedervereinigung der Insel beschleunigen könnte. Ein Feature von Hannelore Hippe.
Welcome aboard this Enterprise Service. This train calls at Newry, Dundalk, Drogheda, Dublin Connolly.
Ich fahre von Dublin nach Belfast. Der Expresszug fährt die 165 Kilometer alle 2 Stunden in knapp 2 Stunden. Die Grenze, die die Republik Irland im Süden und Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs voneinander trennt, bleibt komplett unsichtbar. Zwischen Dundalk und Newry renke ich mir zwar fast den Hals aus, um sie zu erspähen, denn sie war bis 1998 nicht zu übersehen, aber es ist lediglich mein Handy, das mich mit Klingelton irgendwann nun in Großbritannien und seinen Tarifen willkommen heißt. An dieser knapp 500 Kilometer langen Grenze mit seinen geschätzten 380 Übertritten auf Straßen, Wiesen nicht eingerechnet, wird die neue Außengrenze der Europäischen Union verlaufen. Bald bin ich in Belfast, eine kompakte Stadt aus grauen Steinen, deren Zentrum viktorianischen Charme verbreitet, der in allerjüngster Zeit durch zahlreiche hypermoderne Hotelbauten erweitert wurde. Boomtown, not Bombtown, lacht der Taxifahrer. Und angesichts der vielen Kräne und Baustellen weiß man sofort, auf was er anspielt. In den 20 Jahren seit dem Beginn des Good Friday Agreement, das den Friedensprozess erst möglich machte, hat sich diese Stadt komplett gewandelt. Einst huschten hier nur wenige Menschen durch das Zentrum, um von Soldaten immer wieder kontrolliert, möglichst schnell und unbeschadet die Einkäufe zu erledigen.
Wir sind gegen den Brexit, da er für unsere Insel sehr schädlich wäre.
Chris Hazard ist einer der jüngsten Politiker der irisch-nationalen Partei Sinn Féin. Der ehemalige Minister für Infrastruktur des im Moment suspendierten nordirischen Parlaments sitzt seit 2017 als Parlamentsmitglied für seine Partei in London. Ich treffe ihn in seinem Büro im prachtvollen Gebäude des nordirischen Regionalparlaments, dem Stormont am Stadtrand Belfasts.
Where we once had a very open and soluble border, we're now going to have an EU frontier.
Wo wir seit dem Karfreitagsabkommen eine offene und durchlässige Grenze haben, wird eine EU-Außengrenze entstehen. Das wird das Ende von Wohlstand und Vorteilen bedeuten, auf denen wir als Folge des Karfreitagsabkommens bauen konnten. Gleichzeitig gefährdet es die Rechte und Berechtigungen, die uns das Abkommen garantiert. Zum Beispiel mein Recht, als Ire in Nordirland einen irischen Pass zu haben, so wie jeder Bürger dieser Insel. Das wird mit dem Brexit aufhören, so wie andere Dinge wie Studium, Gesundheitsfürsorge, zu denen wir hier in Nord und Süd gleichberechtigten Zugang haben.
Fintan O'Toole treffe ich noch am selben Tag nach einem Auftritt in London. Sein neues Buch über den Brexit mit dem vielsagenden Titel »Heroisches Scheitern« schlägt auf der britischen Nachbarinsel gerade hohe Wellen.
People would be amazed when you would say this, which was that everybody in Northern Ireland has the right to European Union citizenship, regardless of Brexit.
Viele Briten denken, man spinnt, wenn man es ihnen sagt. Besonders die, die für den Brexit gestimmt haben. Dass jeder in Nordirland das Recht auf die europäische Staatsangehörigkeit hat, unabhängig vom Brexit. Die denken, man denkt sich das aus. Sie haben aber das Karfreitagsabkommen nicht verstanden. Dieser Friedensvertrag besagt, dass man wählen kann zwischen britisch oder irisch. Oder man kann eben beides sein. Als man das Abkommen aufsetzte, besaß das keine große Bedeutung. Aber nun stehen sie vor der Tatsache, dass 1,5 Millionen Menschen gegen ihren Willen kollektiv aus der EU rausgenommen werden, die aber gleichzeitig alle ein Recht auf die Mitgliedschaft als Bürger der EU haben.
Every single one of them has a right to an Irish passport, and the Irish passport gives them European Union citizenship. To be fair, again, the European Union has recognized this much more.
Die EU hat das klar erkannt, klarer als London. London has recognized. Die sehen es als merkwürdige Anomalie an, während die EU sagt, ja, das sind unsere Bürger und sie bleiben es. Wir tragen Verantwortung für sie. Ich komme gerade aus London und dort sagte man mir, ihr seid verrückt. Sie kapieren es nicht. Es war schockierend für mich, als sie die Brexit-Debatte 2 Tage vor dem Referendum live im Fernsehen übertrugen. Man wollte den Fernseher anbrüllen. Wann zum Teufel redet ihr endlich über das Karfreitagsabkommen? Wann redet ihr endlich über Nordirland? Wann redet ihr endlich über eure einzige Grenze, die auf Land liegen wird, wenn ihr die EU verlassen wollt? Sie haben es nicht erwähnt. Mit keinem Wort.
Vielleicht haben sie es einfach vergessen.
Nein, sie haben es nicht vergessen. Das war Absicht. Ich bin sicher, es gab eine Übereinkunft. Nordirland wird nicht erwähnt. Und das ist nun die Ironie. Das, was sie nicht erwähnt haben, was sie bewusst übergangen haben, wurde zum herausstechenden Faktor, der den Brexit wie nichts anderes prägt. Sie haben es nicht anders verdient.
Has become the single thing that's shaping Brexit more than anything else, and I think they deserve it.
Haben die Briten absichtlich Nordirland übergangen?
Oh, what have I now? Said this proud old woman. What have I now? This proud old woman did say, I've got 4 green fields, but one of them is blighted.
Die 4 grünen Felder, die hier inbrünstig besungen werden, stehen für die 4 alten Provinzen, aus denen die gesamte grüne Insel besteht. Munster im Süden, Leinster im Osten, Connacht im Westen und Ulster im Norden. Noch heute wird Nordirland, das zu Großbritannien gehört, auch gern Ulster genannt, obgleich das nicht ganz richtig ist. Zur Provinz Ulster gehören auch die 3 Counties Donegal, Cavan und Monaghan, die jedoch Teil der Republik Irland sind. Das politische Gebilde Nordirland besteht nur aus 6 Grafschaften, den 6 Counties, als die jeder überzeugte irische Nationalist Nordirland bezeichnet.
And my 4 green fields will bloom once again, said she.
Northern Ireland was created in 1921.
Nordirland wurde im Jahr 1921 erschaffen.
Der Journalist und Autor Kevin Mayer stammt ursprünglich aus Nordirland, lebt aber in England. Dort ist er politischer Berater für Irlandfragen der Labour Party und veröffentlichte vor kurzem ein Buch über die Unvermeidlichkeit der irischen Wiedervereinigung in naher Zukunft.
As a fiefdom, frankly, for to lock in Protestant Unionist ascendancy in that part of Ireland.
Nordirland war als eine Art Lehen gedacht, um den protestantischen Nachfahren der Union-treuen Siedler in ganz Irland dort einen geschützten Raum zu geben, nachdem sie aus dem Rest Irlands, das die irische Republik wurde, vertrieben worden waren. Das heißt, von Anfang an hatte Nordirland ethnische und religiöse Probleme, die allein durch das künstliche Konstrukt Nordirland entstanden waren. Das war so gewollt, um diese Region fest in den Händen der England-treuen Protestanten zu halten. Das war die Zeit von 1921 bis 1972, als die nordirische Nationalversammlung nicht mehr funktionierte und Westminster die Gewalt in Nordirland übernahm. Das, zusammen mit dem Missbrauch von Macht und Gewalt durch einen Teil der Gesellschaft, dem anderen gegenüber, führte dann zu den Unruhen. Damals standen ungefähr 70% protestantische Unionisten, 30% katholischen Nationalisten in Nordirland gegenüber.
Roughly 70%, 30%, 70% Protestant Unionist, 30% Catholic Nationalist.
Some people have described Northern Ireland as the bleeding heart of Europe.
Einige haben Nordirland als das blutende Herz Europas bezeichnet. Und das ist ein trauriges Bild, uns zu beschreiben. Denn wir hoffen, dass dieses Herz nicht länger blutet. Man könnte es besser das schlagende Herz Europas nennen, auch wenn wir an der Peripherie leben. Aber wir haben gezeigt, dass es geht, dass unsere zwei Gesellschaften lernen mussten, miteinander zu leben.
Which is two communities learning to live together.
Jane Morris gilt als die Friedenskämpferin in Sachen Friedensprozess in Nordirland, als Versöhnerin beider Seiten. Heute ist sie Ehrenpräsidentin des European Movement in Nordirland, engagiert sich immer noch für den Frieden und für den Verbleib Nordirlands in der EU. Vor über 20 Jahren war sie von Anfang an an der Erarbeitung des Vertrags beteiligt, der als Karfreitagsabkommen von 1998 in die Geschichte eingehen sollte. Dieses Abkommen schuf die Grundlage des Friedensprozesses, der den Menschen in Nordirland einen neuen Anfang und eine sichere Zukunft bescheren sollte.
My previous specifically European position was called head of the European Commission Office in Northern Ireland.
Ich leitete damals die EU-Kommission in Nordirland. Es war die Zeit, als der Waffenstillstand beschlossen wurde. EU-Präsident Jacques Delors besuchte uns damals. Und daraus entstand die Überzeugung, dass etwas für Nordirland getan werden musste. Das Ergebnis war das herausragendste Friedensprogramm, das die EU bis heute geschaffen hat.
Recognition that there was need for something specific to be done for Northern Ireland and the European Union's most unique peace program came out of that time.
Es war das Good Friday Agreement, denn es trat am Karfreitag 1998 in Kraft. Der Vertrag enthält viele Vereinbarungen, die das Leben und den Umgang beider Gemeinschaften in Nordirland neu regelten. Zum ersten Mal seit der Geburt des Gebildes Nordirland 1921 gab es eine Vereinbarung ohne Benachteiligung und Diskriminierung, ohne Bevorzugung eines Teils der Bevölkerung durch den anderen. Man konnte der gegenseitigen Hetze, der Gewalt und dem Hass endlich ein Ende bereiten. Zumindest gab es nun eine echte Chance dafür. Aber der Vertrag sah noch mehr vor, was erst nach dem Referendum 2016 und dem Votum der Mehrheit des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen, zum Problem wurde.
What I have been asking for was and is respecting the vote in Northern Ireland, which is to remain in the European Union.
Ich habe darum gebeten, das Votum Nordirlands zu respektieren. Unsere Bürger haben mehrheitlich für einen Verbleib in der EU gestimmt. Ich habe darum gebeten, das Karfreitagsabkommen zu respektieren. Und das berechtigt jeden hier in Nordirland, entweder Ire oder Brite zu sein. Oder beides. Das heißt, jeder Bürger in Nordirland besitzt das Recht, Bürger der EU zu bleiben. Es tut mir echt leid für die Schotten und die Londoner, die ebenfalls in der EU bleiben wollten. Aber wir haben tatsächlich durch das Abkommen das Recht zu bleiben. Und das sollten wir nun in die Tat umsetzen.
Whether we get an Irish passport or whether we just claim to be from Northern Ireland, we are European citizens, we have those rights and I'm going to make sure we exercise them.
As a member of the Good Friday Agreement Implementation Committee, I wrote the first ever report by an Irish parliamentary committee on the main aim of the Irish state, the aim in our constitution in Articles 2 and 3 of achieving a united Ireland.
Als Mitglied des Ausschusses des Karfreitagsabkommens und seiner Anwendung habe ich den ersten Bericht eines irischen Parlaments verfasst, der sich mit dem zentralen Ziel unserer Verfassung, Artikel 2 und 3, befasst, ein vereinigtes Irland zu erlangen.
Ich warte im Versammlungsraum einer der beiden großen irischen Parteien, Fianna Fáil, im irischen Parlament in Dublin auf Senator Mark Daly. Auf der einen Seite stehen die irische Flagge und die der Europäischen Union. Um mich herum schauen überdimensionale Porträts irischer Premierminister dieser Partei wohlwollend auf mich herab. Fianna Fáil hat die meisten Premiers in der 100-jährigen Geschichte gestellt. Von Staatsgründer Éamon de Valera bis Bertie Ahern, der den Zusammenbruch der irischen Wirtschaft und des Finanzsektors 2008 mitzuverantworten hatte. Als der dunkelhaarige Mitvierziger Daly schwer beladen den Raum betritt, springe ich spontan auf, um ihm zu helfen. Er winkt ab und legt erleichtert und stolz mehrere schwere Bände vor mir auf dem Tisch ab. Sie alle sind grün gebunden. Natürlich.
Der Bericht ist 1232 Seiten lang. Er wiegt 2,5 Kilogramm und enthält 17 Empfehlungen.
The report is 1232 pages long. It weighs 2,5 kilograms and it has 17 recommendations.
Das ist er.
Bis heute hatte ich nur von dem Bericht gehört. Genaues war nicht zu erfahren. Er wurde zwar nicht totgeschwiegen, aber auch nicht an die große Glocke gehängt. Auch in den Medien gab es fast nichts darüber. Ich beuge mich über die grünen Bände und Daly lädt mich ein, zu blättern. Unter dem Symbol der irischen Harfe steht auf der Titelseite Brexit und die Zukunft Irlands. Und dann erscheint in großen Lettern der Titel Irland und sein Volk in Frieden und Wohlstand vereinigen. Als jemand, die über 40 Jahre häufig und lange in Irland zu Gast war und viel Romantisierendes über die Wiedervereinigung nicht nur als Liedgut mitbekam, muss ich erst schlucken und schaue ihn dann fragend an.
And one of the clear lessons I've learned from this is there's going to be a referendum in United Ireland as provided for under the Good Friday Agreement.
Was ich daraus ganz klar gelernt habe, ist, dass es ein Referendum über ein vereinigtes Irland geben wird, so wie es das Karfreitagsabkommen vorsieht. Das passiert dann, wenn der zuständige Minister in Nordirland sicher ist, dass sich eine Mehrheit der Nordiren dafür aussprechen wird.
What the future looks like in terms of the peaceful reunification of this country and the prosperous reunification of the country and the better vision is what we need to articulate to everybody in this island.
Die friedliche und für alle Wohlstand bringende Vereinigung dieses Landes ist eine Vision, die wir jedem hier auf der Insel vermitteln wollen. Es geht dabei um Visionen, wie wir für alle innerhalb der EU eine bessere Zukunft erlangen können. Ein vereinigtes Volk, das eine Zukunftsvorstellung für die ganze Insel miteinander teilt. Wir alle wissen, dass Großbritannien keine bessere Zukunft garantieren kann, jetzt wo es die EU verlässt. Das weiß jeder. Genau aus diesem Grund schaut die Mittelklasse in Nordirland zum ersten Mal auf diese Option. Vor dem Brexit hat es keinen einzigen Artikel zu diesem Thema gegeben. Die Wiedervereinigung war kein Thema. Nichts im Radio, nichts im Fernsehen. Denn wenn es zum harten Brexit und einer harten Grenze kommen sollte, zeigen Umfragen, dass sich in Nordirland eine Mehrheit für eine Vereinigung mit der Republik aussprechen würde. Dann muss der Regionalminister das Referendum durchführen. Wir müssen diese Lektion aus dem Brexit lernen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt.
Obliged to have a referendum on a united Ireland, because that's what the Good Friday Agreement says. But we must learn the lesson of Brexit, and this is the key issue.
Doch langsam. Ein Land, das jahrhundertelang kolonialisiert wurde, das aus politischem Kalkül strategisch seit 400 Jahren von Menschen besiedelt wurde, die eine andere Religion und andere politische Loyalitäten als die einheimische, in Sprache und Kultur unterdrückte Bevölkerung besaß. Ein Land, das vor fast genau 100 Jahren nach einem blutigen Bürgerkrieg geteilt wurde und in seiner jüngsten Vergangenheit einen Konflikt mitten in Europa mit vielen Toten erlebte. Das wird doch nun nicht einfach mal so gesamtirisch werden. Brexit oder kein Brexit. Ich habe in den vielen Jahren, in denen ich auf der grünen Insel Gast bin, kein anderes Volk erlebt, das von der Frage nach der eigenen Identität so geprägt ist, man könnte beinahe sagen, besessen ist, wie das Irische, im Norden wie im Süden. Fintan O'Toole hat zahlreiche Bücher über Irland, seine Gesellschaft, seine Geschichte und Kultur veröffentlicht. Der Kolumnist der Irish Times aus Dublin gilt als der vielleicht bekannteste zeitgenössische Irland-Kenner und Kommentator.
You've had this very radical change, you know. So in one way, if you were a Protestant north of the border.
Die Veränderung auf unserer Insel war radikal. Wenn du ein Protestant nördlich der Grenze warst, war es bis vor wenigen Jahren richtig zu sagen, mit denen südlich der Grenze habe ich absolut nichts gemeinsam. Das da ist eine katholische Gesellschaft, die von einer dominanten Kirche regiert wird. Diese ehemalige Wahrheit trifft heute in keiner Weise mehr zu. Die Veränderung war fundamental. Nach der Teilung Irlands hattest du einen protestantischen Staat im Norden und einen katholischen im Süden. Du hattest einen industrialisierten Staat im Norden und einen landwirtschaftlich geprägten im Süden. Du hattest einen relativ wohlhabenden Staat im Norden und eine sehr traditionelle, in mancher Hinsicht rückständige Gesellschaft im Süden. Beides waren grundverschiedene Orte. Und die ganze Unterscheidung zwischen industriellem Norden und landwirtschaftlichem Süden ist nicht nur fast obsolet, sondern hat sich genau umgedreht.
And of course this whole sort of divide between an agricultural south and an industrial north is not just gone, if anything it's been reversed.
Mike Nesbitt war langjähriger Vorsitzender der Ulster Unionist Party. Er leitete bis 2017 die älteste Partei Nordirlands, die sich für England-treue Politik und eine enge Bindung mit dem Vereinigten Königreich einsetzt. Vor dem Referendum und auch danach warb er für einen Verbleib in der EU.
But to a certain extent, the border is only symbolic of the impact of Brexit.
Ab einem bestimmten Punkt wird die Grenze zum Symbol dafür, welche Auswirkungen der Brexit auf das Gefühl der Identität der Menschen hier haben wird. Wenn wir 21 Jahre zurückblicken, sehen wir, dass es ein Geniestreich des Karfreitagsabkommens war, die Frage nach der Identität so darzustellen. Da steht, du als Individuum definierst selbst, was du bist. Du kannst britisch sein, du kannst irisch sein oder du kannst beides sein. Und es gibt keine Hierarchie. Britisch zu sein ist nicht besser als irisch zu sein. Ich persönlich sehe mich als komplex. Ich bin ein Mann aus Ulster, aber ich bin auch Brite. Ich fühle mich als Ire und ich bin Europäer. Und wenn man mir auch nur einen dieser Teile vorenthält, reduziert man mich in meinem Ganzen.
In some ways Ireland and Britain have got much closer together in recent years with the peace process.
In vieler Hinsicht sind Großbritannien und Irland in den letzten Jahren durch den Friedensprozess sehr viel enger zusammengerückt. In einem Punkt jedoch driften sie auseinander. Und das ist in ihrem Empfinden, Europäer zu sein. In Irland wird es als positiv angesehen, Europäer zu sein. Und es bildet einen Teil unserer Identität. Es ist keine Bedrohung unserer Identität. Was haben wir jetzt? Wir haben drei Faktoren. Erstens, Europäer zu sein, das ist wichtig. Dann haben uns die Unruhen im Norden dazu gezwungen, noch einmal neu zu denken. Und dann haben wir den Bruch von nationaler Identität und Religion. Das alles ist Ende der 90er, Anfang dieses Jahrtausends zusammengekommen. Durch den Friedensprozess gab es eine sehr radikale Wende in Bezug auf das, was irischer Nationalismus bedeutet. Das hat uns dazu gebracht, Identität nicht als eindimensional zu betrachten, sondern als vielschichtig. Sie ist durchlässig. Und England schlägt heute genau den entgegengesetzten Weg ein.
This time we now know England is going in the opposite direction.
I do know a lot of nationalists are unsettled by Brexit.
Ich weiß, dass viele Nationalisten hier durch den Brexit sehr besorgt sind. Ich weiß aber auch, dass es innerhalb des unionistischen Teils der Bevölkerung zum ersten Mal Menschen gibt, die das früher Undenkbare denken. Mit anderen Worten, sie sagen, mir geht es unter Umständen besser, wenn ich mich Dublin anschließe und London hinter mir lasse. Viele hier haben nach dem Votum für den Brexit gesagt, jetzt ist etwas eingetreten, was das Karfreitagsabkommen verbietet. Menschen in England haben mir das Recht genommen, Europäer zu sein.
Kann man das so sagen?
Oh ja, das stimmt. Niemand hat das Recht dazu, in deine Identität einzugreifen. Und genau das hat der Brexit getan.
Vielleicht ist es Zeit, sich an dieser Stelle zu erinnern oder darüber nachzudenken, warum die Briten überhaupt den Brexit wollten. Ein kleiner Exkurs in die Psyche einer möglicherweise gebeutelten Nation, nicht nur aus irischer Perspektive.
Ursprünglich war es so, dadurch, dass auch die meisten unserer Freunde und Verwandten und Bekannten Brexit für eine völlig hirnrissige Sache gehalten haben, hat man sich natürlich gedacht, ach, die Vernunft wird siegen und so weit wird es nicht kommen.
Kam es dann aber doch, wie man weiß. Angela Faupel-Schwitters Freunde, die den Brexit für hirnrissig hielten, leben wie sie in Nordirland. Seit 22 Jahren lebt und arbeitet die Deutsche mit ihrem deutschen Mann und zwei erwachsenen Kindern hier. Sie ist Dozentin für europäische Studien an der Universität in Belfast und gleichzeitig Honorarkonsulin für Deutschland.
Als jemand, der hier European Studies unterrichtet und sich dafür interessiert, weiß ich natürlich, dass Brexit ja nicht nur eine Sache ist, die sich jemand 2016 überlegt hat, um Politik zu machen, sondern seit der Nachkriegszeit hat sich das ja schon entwickelt und ist eben nicht nur eine kurzfristige Idee, sondern wirklich basierend auch auf dem Gefühl vieler Leute, dass Großbritannien eine bessere Position verdient aufgrund der historischen Leistungen, die man erbracht hat. Gewinner des Zweiten Weltkriegs. Viele Historiker haben gesagt, ja okay, Großbritannien hat den Krieg gewonnen, mit ein ganz klein bisschen Hilfe von den Amerikanern und Russen nur.
Wird das als Kränkung empfunden?
Ich glaube schon. Das hat was natürlich zu tun auch mit Wissensstand, mit Bildung. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen ist es schon auch durchaus Kränkung.
Fintan O'Toole analysiert in seinem Buch Heroic Failure auf 200 Seiten die Psyche der Engländer und was seines Erachtens zum Brexit geführt hat und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie Angela Faupel. Einen Punkt streicht er besonders heraus.
I think to understand Brexit really you have to understand not even Britain so much but England. You know, it's very much an English phenomenon. Scotland and Northern Ireland, of course, voted to stay in the European Union.
Um den Brexit zu verstehen, muss man nicht Großbritannien verstehen, sondern lediglich England. Es ist ein englisches Phänomen. Schottland und Nordirland haben dagegen gestimmt. Was genau liegt der psychischen Struktur der Engländer zugrunde, die zu einem solchen Akt der Selbstverletzung geführt hat? Wie kann sich eine moderne, wohlhabende Demokratie als unterdrückt empfinden? Sich in eine Position emotional zu manövrieren, wo man glaubt, die EU unterdrückt die Engländer. Ob man die EU gut findet oder nicht, sie ist kein Despot. Dieses Gefühl hat seinen Ursprung in zwei Dingen. Erstens ist es das Erbe des Zweiten Weltkriegs. Man hat zwar gewonnen, bekommt aber nicht die Früchte des Sieges. Man hat nicht gesiegt. Und ja, das ist in der Tat in der Geschichte einmalig. Niemals zuvor hat ein Volk einen größeren Krieg gewonnen, um 10 Jahre später zu merken, dass die Länder, die man besiegt hat, Deutschland, Italien und Japan, wirtschaftlich erblühen, während man selbst auf der Stelle tritt. Das ist der erste Punkt. Die Enttäuschung darüber, dass man nicht bekam, was man verdient hat.
So, there's a sense of grievance that's always been there about Europe. A sense that you just didn't get your what you deserved.
In einer Umfrage, die die BBC im Juni 2018, genau 2 Jahre nach dem Referendum durchführte, wurde in allen 4 Teilen des Vereinigten Königreichs nach der eigenen britischen Identität gefragt.
In England fühlten sich 82% als Briten.
In Wales fühlten sich 79% als Briten.
In Schottland fühlten sich 59% als Briten.
In Nordirland fühlten sich 47% als Briten.
I suppose the other part of that then, of course, is the legacy of empire. Not only were they not thriving in Europe, but they were also losing an empire.
Und dann haben sie auch noch gleichzeitig das Empire verloren. Die Kombination dieser beiden Dinge führte zu dieser seltsamen psychologischen Disposition. Man klammert sich daran, dass alles besser wäre, wenn man doch bloß nicht unterdrückt würde. Und es ist ein Gedanke, der in der imperialen Weltanschauung beheimatet ist, dass man entweder herrscht oder beherrscht wird. Dazwischen gibt es nichts. Die EU tut weder das eine noch das andere. Dafür ist sie viel zu komplex. Aber wenn wir sie nicht beherrschen, muss sie uns beherrschen. Da ist auch dieses Element des Selbstmitleids. Und für Irland ist es wichtig, dieses Versatzstück englischer Identität zu erkennen, das da im Vormarsch ist.
I think it's also associated with something that does become quite important for Ireland, which is the sense of English nationalism or English identity that's kind of rising again.
One of the reasons I was for Remain was nobody could tell me what Brexit was.
Einer der Gründe für mich, gegen den Brexit zu stimmen, war, dass mir niemand sagen konnte, was Brexit eigentlich bedeutete.
Es wäre 2016 sinnvoll gewesen, Mike Nesbitt in die Geheimnisse des Brexit einzuweihen, um zu klären, was der Brexit für Großbritannien und besonders für Nordirland bedeuten würde. Nesbitt war damals der Vorsitzende der Ulster Unionist Party, die die Interessen der protestantischen Unionisten Nordirlands im Stormont und in Westminster vertritt. Er musste 100 Delegierte seiner Partei auf das Referendum einstimmen. Für den Brexit zu stimmen oder dagegen?
I was leading my party and decisions in the Unionist Party are made by the executive, which is 100 people. And the expectation was that the executive would split on.
Ich führte die Partei 2016 und empfahl den Delegierten, dass es besser für uns wäre, in der EU zu bleiben, da Nordirland schließlich von Friedenssubventionen profitierte und mir niemand sagen konnte, wie ein Brexit aussehen würde und was das bedeutet. 99 von 100 stimmten schließlich dafür, zu bleiben.
Mrs. May famously said, Brexit means Brexit. But that is as meaningless as lunch means lunch.
Theresa hat ja den berühmten Spruch geäußert, Brexit heißt Brexit. Das sagt genauso viel aus wie Mittagessen ist Mittagessen. Gehen wir dann in ein Sternerestaurant oder zur Tankstelle und essen Schinkenbrötchen? Beides wäre ein Mittagessen. Heute geben mehr und mehr führende britische Politiker zu, dass sie damals die Folgen für Nordirland weder durchdacht noch berücksichtigt haben. Es gab interne Rangeleien innerhalb der Konservativen und man wollte Druck auf Farage und UKIP ausüben. Aber niemand rechnete ernsthaft damit, dass der Brexit tatsächlich durchkäme. Und so gab es keinen Plan.
Heute verhilft die andere der beiden unionistischen Parteien Nordirlands, die Democratic Unionist Party, kurz DUP genannt, Theresa May in London zu einer hauchdünnen Mehrheit, den Brexit, auch notfalls einen harten Brexit, durchzupauken. Gegen den erklärten mehrheitlichen Willen der Bevölkerung Nordirlands. Die DUP verweigerte mir ein Gespräch, als ich in Belfast war. Kein Plan für 1,5 Millionen Nordiren, auch kurz vor Schluss nicht. Was wird sich ändern? Fangen wir bei den nordirischen Bewohnern an, die selbst keine Nordiren sind, sondern genau wie der Rest der 1,5 Millionen EU-Bürger. Angela Faupel-Schwittei ist eine von ihnen.
Das fängt damit an, dass ich mich auf einen Settled Status bewerben muss. Das heißt, ich muss nachweisen, dass ich hier seit mindestens 5 Jahren lebe, ohne Unterbrechung. Ich muss nachweisen, dass ich in einem Arbeitsverhältnis bin, dass ich dem Staat nicht zur Last falle, dass ich krankenversichert bin. Wenn man diesen Antrag ablehnen sollte, habe ich kein Einspruchsrecht. Von Freunden weiß ich, dass es da ganz viele technologische Probleme gab. Und von den Skandalen, wo Leute, die ihr Leben lang in Großbritannien gelebt haben, ausgewiesen wurden, weiß man auch, dass Homeoffice auch nicht so effizient arbeitet, wie es vielleicht sollte. Was sind alles so Gedanken? Wird man ein Bürger zweiter Klasse? Bisher als Europäerin mit meiner europäischen Staatsangehörigkeit musste ich mir diese Fragen gar nicht stellen.
I actually think that is the biggest challenge that the tourism industry faces as a result of Brexit.
Die größte Herausforderung für die Tourismusindustrie durch den Brexit trifft unsere ausländischen Mitarbeiter und damit uns alle.
Die Tourismusindustrie ist eine der wichtigsten Einkommensquellen Nordirlands und eine seit dem Beginn des Karfreitagsabkommens rasant wachsende Branche. Durch den blutigen Konflikt war über 30 Jahre lang kein Besucher auf den Gedanken gekommen, hier freiwillig vorbeizuschauen. Heute strömen Millionen Gäste aus der ganzen Welt jährlich hierher. Belfast mit dem Titanic-Zentrum ist eine attraktive und beliebte Partystadt geworden. Und der Rest des Landes ist so schön wie die ganze grüne Insel, die für ihre atemberaubende Landschaft bekannt ist. John McGillan leitet das nordirische Tourismusbüro.
23% dieser Mitarbeiter sind Bürger der Europäischen Union, also EU-Bürger, die nicht dem Vereinigten Königreich angehören. Und diese Mitarbeiter sind für unsere Branche unverzichtbar. Wir machen uns Sorgen, denn das, was die Regierung im Moment vorschlägt, was die Beweglichkeit von EU-Bürgern innerhalb Großbritanniens beträfe, würde einen unglaublich schweren Schlag für Nordirland bedeuten. So steht zurzeit ein Entwurf dazu im Raum, der besagt, dass nur Menschen, die mehr als 35.000 Pfund im Jahr verdienen, hier bleiben und arbeiten dürfen. Unsere Löhne hier in Nordirland liegen signifikant unter dem Durchschnitt des Vereinigten Königreichs. Von 35.000 Pfund sind wir meilenweit entfernt.
Because our average salaries in Northern Ireland are significantly less than, you know, the UK average.
Sie liegen im Durchschnitt bei 30.000 Pfund, weit unter dem Einkommen der Nachbarn aus der Republik. Und die Nordiren selbst? Mike Nesbitt kennt die traditionelle Wählerschaft seiner Unionisten. Die lebt auf dem Land.
Look at our farmers who get maybe 90% of their income from Europe. And you look at our fishing fleet.
Schauen Sie sich unsere Bauern an. 90% ihres Einkommens stammt von der EU. Was passiert mit ihnen? Oder unsere Fischereiflotte? Es wird oft behauptet, die EU habe unsere Fischerei auf dem Gewissen. Ich weiß, dass unsere Flotte seit dem Brexit-Referendum in den letzten 2 Jahren nicht mehr die Quote reinbringen konnte, die man uns erlaubt. Man hat Fisch im Wert von 12 Millionen Pfund in der irischen See lassen müssen, weil es niemanden mehr gibt, der die Fische rausholt. Unsere Leute gehen nicht mehr raus.
Das Problem ist, sie haben nicht die Arbeitskraft. Local people don't want to go out in the boats anymore, so we rely on migrant workers.
Dafür brauchen wir ausländische Arbeiter. Und die kommen nicht mehr, beziehungsweise die sind bereits weg. Brexit ist der letzte Sargnagel auf unserer Fischereiindustrie.
They're now realizing that Brexit could be the final nail in the coffin of the fishing industry here, and yet they supported it.
Reden wir von der Grenze. Wenn man dort wieder Menschen in Uniformen hinstellt, die den Warentransport kontrollieren sollen, bedeutet das eine fundamentale Veränderung dessen, was hier in den letzten 2 Jahrzehnten passiert ist. Das wird die Menschen hier sehr verunsichern. Und irgendwelche herumlaufenden Terroristen sagen dann, lass das mal hochgehen. Wir hatten doch gerade Autobomben in Londonderry.
Und wir sprechen at a time where in Londonderry we have dissidents who have already exploded one bomb in the last week.
They said there was a warning called in, a bomb threat warning called in to them. 10 minutes after that they say the bomb went off. In the meantime,
während ich mich in Belfast aufhalte, verkündet die Vorsitzende der DUP, Arlene Foster, angesichts einer möglichen harten Grenze nach dem 29. März, dass es nie eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland gegeben hätte und die Leute sich nicht so anstellen sollten. Ich bin vor 1998 wiederholt zwischen Nordirland und der irischen Republik mit einem irisch registrierten Mietwagen gereist und obwohl ich Grenzkontrollen zu Ländern des früheren Ostblocks kannte, war diese innerirische Grenze jedes Mal die schlimmste Grenze, die ich erleben musste. Minderjährige, die wie Kindersoldaten wirkten, zogen mich mit Maschinengewehren im Anschlag aus dem Auto. Man durchsuchte und beschimpfte mich. Ich hatte Angst. Das sind Erinnerungen, die auch Jahrzehnte danach nicht verblassen. Nein, es war keine harte Grenze, es war eine abscheuliche Grenze. Historiker Brian Feeney aus Belfast.
the prospect of a hard border is sort of a key thing that people will simply refuse to accept.
Die Möglichkeit einer harten Grenze ist die Krux. Die Menschen hier werden das nicht akzeptieren. Und das würde Leuten wie diese Handvoll Kerle, die gerade in Derry die Bombe gezündet haben, nur in die Hände spielen. Die würden jede Anlage angreifen, die eine harte Grenze sichern soll. Und die Sicherheitskräfte wissen das. Die Polizei hat ja schon Sondertraining von Antiterrorismus-Einheiten aus Großbritannien bekommen. Sie sagen, sie hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber sie wollen vorbereitet sein. Und so etwas sollte uns nachdenklich machen.
But at the same time, they have to say, well, we have to be prepared in case that happens. So, you know, those kind of concerns are quite important.
Chris Hazard von der irisch-nationalen Partei Sinn Féin.
We know a hard Brexit, but no deal Brexit, whatever you want to call it, will be the most catastrophic, of course.
Ein harter Brexit ohne Abkommen wird für uns eine Katastrophe. Schauen wir uns die zahlreichen Grenzgemeinden an. Da sind doch nicht nur Waren betroffen, sondern alle möglichen Dienstleistungen. Gesundheit, Erziehung und ganz simple Dinge wie Taxis. Zwischen größeren Städten auf beiden Seiten der Grenze, wie Derry und Donegal, Newry und Dundalk. In meinem Wahlkreis in Newry haben wir ein großes Krankenhaus. 15% der Angestellten kommen aus der Republik. Wir haben jetzt schon ein Problem, weil die Arbeitskräfte aus Osteuropa bereits weg sind. Wir hier in Nordirland besitzen keine wirtschaftlichen Hebel, um damit fertig zu werden. Wir sind auf Gedeih und Verderb den Launen der britischen Regierung ausgeliefert.
Brexit is the reason that that issue of a united Ireland has come to the fore.
Der Brexit ist der Grund, weshalb nun ein vereintes Irland auf dem Plan steht.
Wir sind wieder im irischen Parlament mit den 5 Pfund schweren Einsichten und Empfehlungen für ein vereinigtes Irland in grünem Papier.
I was given the very interesting invitation to present my report on Brexit and the future of Ireland, uniting Ireland and its in peace and prosperity.
Ich bekam vor kurzem eine interessante Einladung, diesen Bericht in Nordirland einer Gruppe von unionistischen Politikern, Kirchenvertretern und Führern paramilitärischer Organisationen vorzustellen. Vor einem Dinner sollte ich Ihnen die Folgen des Brexits erläutern und auf die wirtschaftlichen Folgen für Nordirland eingehen. Der Human Development Index der Vereinten Nationen, der Gesundheit, Erziehung und Einkommen in jedem Land untersucht, stellt fest, dass die Republik Irland gleichauf mit Deutschland auf Platz 4 der Weltliste steht, während Nordirland für sich allein genommen den 44. Platz belegt. Ein Kirchenvertreter sagte mir danach, es geht nicht um Wirtschaft, es geht um Identität. Und diese Frage stellt sich tatsächlich. Wie würde in einem vereinten Irland die britische Identität respektiert und geschützt werden?
Dass selbst natürlich aus den unionistischen Gemeinden immer mehr Leute durchaus vernünftig sagen, naja, Brexit ist wirklich nicht gut für uns, aber trotzdem, was man nicht vergessen darf, es gibt halt einen harten Kern, der durchaus gewaltbereit wäre, die Britishness von Nordirland, dass man eben zu UK gehört, zu verteidigen. Und das ist vielleicht der Unterschied eben zu einer Wiedervereinigung in Deutschland, dass man da eben kein Gewaltpotenzial hatte von Leuten, die diese Wiedervereinigung verhindern wollten. Und das ist hier eben das Problem.
The reason behind the report was to look at what are all the issues, what are the questions people will have.
Der Grund für diesen Bericht war, festzustellen, wo liegen die Probleme und die einen nach dem anderen anzugehen. Das sind zunächst die Kosten, dann die Frage des Beitrittsverfahrens, so wie damals in Deutschland. Nordirland bleibt automatisch in der EU. Und dann die Sorgen der Unionisten. Diese Woche fahre ich wieder hoch und treffe mich mit Leuten aus der Kirche und den Paramilitärs. Die haben 3 große Probleme. Erstens, was passiert mit dem Land? Diese Sorge beruht auf Geschehnissen von 1641 und 1800. Die Bauern haben durchaus Grund, Angst zu haben. Protestanten wurden im Bürgerkrieg von ihrem Land vertrieben und umgebracht.
During the troubles in the north in the 70s and 80s, Protestant farmers were shot and their sons were shot.
Dasselbe passierte in den 20er Jahren. Während der Unruhen vor 30 Jahren wurden wieder Bauern und ihre Familien in Nordirland getötet. Diesen Ängsten müssen wir uns stellen. Genau wie der Frage nach Rache und Vergeltung. Davor haben ehemalige Polizisten in Nordirland Angst und Soldaten, die damals während der Unruhen für den britischen Staat tätig waren.
and they would be targeted. We need to address that issue. We need to draw a line under the past if we want to create a new future.
Wir müssen unter die Vergangenheit einen Strich ziehen, um eine gemeinsame Zukunft aufbauen zu können. Wie respektiert man eine britische Identität in einem vereinten Irland? Das sind zentrale Herausforderungen an uns, denen wir uns stellen müssen. Wir machen uns große Sorgen um den Teil der meist jungen Bevölkerung in benachteiligten unionistischen Gemeinden und deren mögliche Radikalisierung. Das wird der zweite Teil des Berichts, an dem ich gerade arbeite, im Fokus haben.
The concern is that they would be exploited. So in this report, but in a subsequent report I'm now working on, I asked
Wir arbeiten
President
eng mit der UNESCO zusammen, die in einer neuen Untersuchung herausfand, dass Nordirland als eine Region betrachtet werden muss, die sich in einer Vorkonfliktsituation befindet. Das heißt für uns, dass wir uns diesen Fragen jetzt stellen müssen.
And the worrying part of the research that we have done to date, and the report will be coming out shortly, is that this UNESCO World Chair said that Northern Ireland is now in a pre-conflict situation.
Catholic nationalists have caught up.
Bei den unter 44-Jährigen haben die katholischen Nationalisten nun die Mehrheit. Es ist keine Frage, ob, sondern wann sich diese Veränderung der Bevölkerungsstruktur auch in Wahlergebnissen niederschlagen wird.
Under 44s, there's a majority of Catholics now in Northern Ireland, so it's a matter of not if, but when that feeds through into the electoral system.
56% der nordirischen Wahlberechtigten stimmten 2016 für einen Verbleib in der EU und gegen einen Brexit. Nicht ganz so hoch wie die benachbarten Schotten mit 62%, aber dennoch ein klares Wir wollen in der EU bleiben. Auch in unionistischen Kreisen.
Because the north of Ireland with subsidy from Britain was better off than the Republic of Ireland. That isn't true any longer.
Früher war es so, dass Nordirland massiv vom Vereinigten Königreich subventioniert wurde. Deshalb ging es den Menschen hier auch besser als denen in der Republik. Das trifft heute nicht mehr zu.
Historiker Brian Feeney treffe ich im irischen Kulturzentrum an der Falls Road in Belfast, dem Zentrum irisch-nationalistischer Aktivitäten mit Buchladen und Restaurant.
The other important development is there's been a development in demographics in the north of Ireland.
Ein anderer Punkt ist die demografische Verschiebung in Nordirland. Es steht heute schon fest, dass es hier ab 2024 eine substanzielle Mehrheit für das nationalistische Lager geben wird. Das bedeutet, dass die Mehrheit für die bisher regierenden Unionisten verschwinden wird.
It's no longer a unionist majority who are running the north of Ireland. And the north of Ireland was created to preserve a unionist voting majority.
Die Republik Irland ist jetzt auch der modernere Staat von beiden. Gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibungsgesetze, die gerade vor kurzem verabschiedet wurden. Das wird hier durch die konservative DUP blockiert. Dieselbe Partei, die Theresa Mays Regierung in London unterstützt.
Ich stelle mir Nordirland als altes Pärchen vor. Eine leicht abgetakelte Dame, die mal bessere Zeiten gesehen hat und die nun mit ihrem verbliebenen Charme den einst als arm und rückständig verpönten Vettern im Süden der Insel munter zuwinkt. Neben ihr ein rotgesichtiger Farmer mit verkniffenem Mund, der verhaltener winkt. Huhu, wir kommen. Ich frage mich, wollen die Iren in ihrer schmucken Republik sie überhaupt? Wie schätzen die anderen das ein? Der unionistische Politiker Mike Nesbitt.
Ich glaube, wenn es morgen zu einem Referendum über die Wiedervereinigung käme, wäre es unwahrscheinlich, dass eine Mehrheit hier oben dafür wäre. Aber das Referendum in der Republik würde mit Sicherheit dagegen ausfallen. Wohlgemerkt zum jetzigen Zeitpunkt.
Die Republik Irland steht an vierter Stelle der Lebensqualität, statt an 44. Stelle wie Nordirland. Die irische Gesellschaft der Republik hat eine fortschrittliche Gesetzgebung, die unter anderem die Rechte der Frauen respektiert, gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht und ein modernes Abtreibungsrecht. Gesetze, die die konservativen unionistischen Kräfte in Nordirland bis heute verhindern. Wollen die Iren diese erzkonservativen protestantischen Kräfte nach 100 Jahren in ihrem Dáil, ihrem Parlament, mitsitzen haben? Dazu kommen hohe Kosten für Renten- und Pensionsansprüche, Gesundheitsversorgung und Subventionen von Bauern, um nur einiges zu nennen, auf die Republik zu, wenn es zu einer Wiedervereinigung käme. Die Abstimmung, so sieht das Karfreitagsabkommen es vor, muss am gleichen Tag in Nordirland und in der Republik Irland abgehalten werden. Beide Teile, die vereinigt werden wollen, müssen gleichzeitig mit einer Mehrheit dafür stimmen. Senator Daly sammelt seine dicken grünen Bücher wieder ein. Er schüttelt mir zum Abschied fest die Hand und seine Augen funkeln äußerst optimistisch.
There is going to be a referendum. And it's not a matter of if, it's when.
Es wird ein Referendum zur Wiedervereinigung geben. Es ist keine Frage ob, sondern wann. Aber was von jetzt bis dahin passiert, welche regierungspolitischen Maßnahmen ergriffen werden, darauf kommt es an. Der Brexit ist ein großer Beschleuniger, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen immens und furchtbar sind. Was ist das Beste für die Zukunft meiner Kinder? Das ist das, was die Menschen hier interessiert. Dieses Jahr feiern wir das 100. Jahr des Bestehens unseres Parlaments. Und im Mai erinnern wir uns an 850 Jahre britischer Herrschaft über Irland. Aber dieses Jahr sieht auch den Beginn des Endes. Und der Brexit ist der Beginn des Endes britischer Herrschaft. Der Brexit ist der Katalysator, der uns endlich das Ende britischer Herrschaft in Irland beschert.
Als ich Mark Daly im Doyle verlasse, habe ich eine Inspiration. Dalys Optimismus scheint sich auf mich übertragen zu haben. Ich gehe einfach zu Paddy Power, was frei übersetzt die Macht des kleinen irischen Mannes bedeutet. Paddy Power ist ein Wettbüro und in meinem Optimismus denke ich, könnte doch hier noch etwas laufen. Nicht nur Pferde, die mit bunten Jockeys über die zahlreichen Fernsehmonitore hasten. Ein, zwei Fußballspiele erkenne ich. Und ja, da ganz hinten jagen Hunde einen Stoffhasen über den Bildschirm. Ich wende mich an den netten jungen Herrn hinter dem Schalter und trage ihm mein Anliegen vor. Kann man hier auf die irische Wiedervereinigung wetten?
Oh, ich glaube, das haben wir nicht im Angebot.
Sollten Sie aber.
Warten Sie. Hier habe ich ein paar Specials. Wie wäre es mit Nigel Farage oder Boris Johnson? Zu denen könnte ich etwas anbieten. Oder dass Artikel 50 verlängert wird. Das könnte doch interessant sein.
Article 50 to be extended. That
okay.
Might be an interesting
that
one.
Might be an interesting
I'll,
one, yeah.
Actually, I'll just write the prices.
Thank you.
Und was ist mit dem Brexit? Was gibt es dazu?
No deal Brexit.
Okay. It is 3-1, is that correct? A no deal Brexit.
Yeah, so basically 3-1 they're going to give if the UK leaves without any agreement whatsoever.
No deal Brexit ist 3-1. Wenn das Vereinigte Königreich ohne einen Vertrag rausgeht. Das steht ziemlich gut.
In Nordirland bekommt man für das Gleiche aber 7-2.
Wenn Sie also 1 Euro setzen, bekommen Sie 4 zurück, inklusive Ihres Einsatzes. Was haben wir noch? Aha. Ein zweites Referendum? Wäre das was? Das lohnt sich. Ja, steht bei 13-8. Ein Nein bei 4-9. Mehr Menschen denken offenbar, es wird kein zweites Referendum geben. Das ist der Favorit. Harte Grenze? Steht auch nicht so gut. Man kann darauf wetten, ob Irland sich wieder dem Commonwealth anschließt. Das steht bei 66-1.
Das wäre dann ein Irexit. Eine quasi Wiedervereinigung mit Großbritannien.
Sehr unwahrscheinlich.
Eine irische Lösung. Wie der Brexit die Wiedervereinigung der Insel beschleunigen könnte. Ein Feature von Hannelore Hippe. Es sprachen Frauke Pohlmann, Hildegard Meyer, Jonas Beck, Volker Niederfahrenhorst und Hüseyin Michael Cirpici. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2019.